Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Abraham und Lot, zwei schwerreiche Clanchefs, Nomaden beide, Hirten und Viehzüchter also, Wanderer zwischen den Weiden, Grenzgänger von Weideland zu Weideland, pendelnd zwischen den Städtern am Mittelmeer, Seefahrer und Kaufleute waren die, und den kanaanäischen Siedlern, Viehzüchter auch sie, nur als Ackerbauern längst sesshaft geworden. Abraham und Lot wandern mit der Sonne, mit dem Regen, mit den Jahreszeiten, bis hinunter zu den Oasen im Negev, wo die Beduinen durchziehen. Abraham, der Stammvater. Bevor Israel ein Volk wird oder gar einen Staat bildet, so wird erzählt, zieht er umher, heimatlos im Land der Verheißung, überall zu Gast, manchmal wohl gelitten, meist argwöhnisch beäugt. Konflikte waren da vorprogrammiert mit den Bewohnern des Landes, die um ihre Felder fürchteten, mit den Handelskarawanen, die um ihre Waren fürchteten, mit den Stadtstaaten, die um ihre Stabilität fürchteten. Die Kapitel 13 bis 24 der Genesis sind voll von Erzählungen über solche Konflikte. Nur hier ist es ein Konflikt Abrahams mit Lot, seinem Neffen, dem Sohn seines Bruders Haran. Beide haben Familie, Bedienstete, Tiere, Zelte. Zu wenig Raum für zu viel Besitz. Ständig Rangeleien um die besten Plätze an den Tränken, die besten Weiden. Und bestimmt gab es die eine oder andere Prügelei zwischen den Hirten. Zankende Hirten, liebe Gemeinden, zankende Hirten sind kein guter Ausgangspunkt für verheißungsvolle Geschichten. Abraham aber ist weise, souverän und großzügig. Er sieht das Problem. Es ist immer Streit. So ist die Realität. Dann benennt er das Ziel. Es soll aber kein Streit sein. Das ist die Verheißung. Und dann fällt der zentrale Satz. Wir sind doch Brüder. Das ist der Schlüssel zur Lösung. Wir sind doch Brüder. Abraham hätte genauer und zugleich unbestimmter bleiben können. Wir sind doch verwandt. Er hätte bestimmter und zugleich bestimmender werden können. Du stehst als mein Neffe in der Familienhierarchie unter mir. Er hätte, wenn das damals schon denkbar gewesen wäre, auch sagen können, du bist, wenn auch verwandt, so doch ein Mitbewerber um knappe Ressourcen. Wie unterschiedlich das doch klingt. Und ist es nicht so? Je nachdem, wie Abraham die Beziehung zwischen sich und Lot beschreibt, fällt auch die Lösung aus, die er vorschlagen könnte. Wir sind doch verwandt. Das muss doch funktionieren mit uns beiden. Du bist mein Neffe, ich gehe nach links und du gehst nach rechts. Du bist mein Konkurrent, sieh, wo du bleibst. Aber nein, Abraham sagt, wir sind doch Brüder. Dieser Satz, sagte ich eben, sei der Schlüssel zum Erfolg. Aber er hat natürlich auch seine Tücken. Lassen Sie uns kurz eine typische, vielleicht übertypisierte Szene aus einem Kinderzimmer betrachten, bevor wir uns wieder Abraham und seiner Konfliktlösung zuwenden. Also im Kinderzimmer ruft eine verzweifelte Mutter, hört auf zu streiten, ihr seid doch Geschwister. Ein bisschen Klischee, stimmt. Aber dass der Satz so nicht funktioniert, ist deutlich, nicht wahr? Zum einen sagt ihn ja nicht die Achtjährige, die ihre sechsjährige Schwester gerade an den Haaren zieht, sondern die Mutter sagt ihn, die eigentlich die Autorität und die Mittel hat, den Streit zu unterbinden. Stattdessen lädt sie ihn moralisch auf. Auch in der Kirche sprechen wir gerne voneinander als von Schwestern und Brüdern. So heißt es etwa in der Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Alle Leitung in der Kirche ist demütiger, geschwisterlicher Dienst im Gehorsam gegenüber dem guten Hirten. Das ist als theologische Zielvorgabe natürlich richtig. Mit der Realität kirchenleitenden Handelns ist es, vorsichtig formuliert, nicht immer ganz leicht in Übereinstimmung zu bringen. Natürlich gibt es in der Kirche Konflikte und es gibt welche, die die Regeln durchsetzen und es gibt welche, die die Regeln befolgen müssen. Da gibt es Über- und Unterordnungsverhältnisse. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie aus Ihren Gemeinden solche Erfahrungen jederzeit erzählen könnten. Wenn also eine Autorität davon spricht, die Konfliktparteien seien doch Brüder und Schwestern, dann ist zumindest Vorsicht geboten. Es könnte eine manipulative Absicht dahinter stecken. Und noch etwas ist schräg an dieser Szene im Kinderzimmer. Der Satz stimmt nämlich. Die beiden sind Geschwister. Aber aus dieser Tatsache folgt nun gerade nicht, dass kein Streit sein soll. Im Gegenteil, Geschwister müssen auch streiten dürfen, denn sie müssen auch streiten lernen. Was wir in unseren Herkunftsfamilien an Konfliktlösungsmustern gelernt haben, das bringen wir zunächst einmal ein Leben lang mit. Neulich sagte mir eine Kollegin, mit der ich über Abrahams Geschichte gesprochen habe, ich bin eben das gehorsame Kind geblieben, das ich immer schon war. Kinder müssen streiten. Nicht, damit sie lernen, sich durchzusetzen, das haben wir in unserer DNA, sondern damit sie die Wege kennenlernen, wie Streit beendet werden kann. Damit sie nachzugeben lernen, auch einmal Fünfe gerade sein lassen können und dass sie nicht immer als Sieger vom Platz gehen können. Und schließlich, es darf nicht bei diesem Satz, ihr seid doch Geschwister, bleiben. Die Mutter hat die Macht. Sie kann sagen, stopp. Sie kann die Schwestern trennen, sie kann ein Gewaltverbot aussprechen und sie kann es vor allem auch durchsetzen. Geht in eure Zimmer. Sie braucht nicht den moralischen Appell. Die Mutter im Kinderzimmer, der Vater, der Erzieher, die Lehrerin, sie braucht nur die Autorität der Liebe zu beiden Kindern. Aber erstmal wieder zurück zu Abraham und Lot. Letzterer schweigt auf Abrahams Satz, wir sind doch Brüder. Der Konflikt ist damit nicht aus der Welt, denn Streit ist immer. Auch Brüder können unterschiedliche Interessen haben und die müssen ausgeglichen werden. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir als Mitbewerber unter Mitbewerbern die besten Optionen zu sichern versuche oder mich als Bruder um den Ausgleich mit meinen Geschwistern bemühe. Abraham schafft mit seinem Satz eine Wirklichkeit, die vorher so nicht da war, und ruft, ohne ihn zu nennen, den gemeinsamen Vater auf, dem jedenfalls Abraham sich verpflichtet weiß, der seinen Söhnen, den Brüdern, Gutes versprochen hat und gibt. Es geht nur darum, dieses gemeinsam geschenkte Gut miteinander so zu teilen, dass alle leben können. Liebe Gemeinde, die einstigen Brudervölker, Russen und Ukrainer, zusammengezwungen in einem Staat, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken konnten nicht mehr zusammenleben. Also haben sie sich getrennt. Und bei der Auflösung der Sowjetunion hat die Ukraine weise, souverän und großzügig auf die Atomwaffen verzichtet, die in ihrem Besitz waren. Wir sind doch Brüder, Menschenkinder, Kinder Adams. Im Gegenzug erhielt sie Sicherheitsgarantien von Russland, Großbritannien und den USA. Die Palästinenser und die Israelis, Bewohnerinnen und Bewohner des gelobten Landes, in dem auch Abraham und Lot gelebt haben, können anscheinend nicht zusammenleben. Aber auch die Zwei-Staaten-Lösung sei gescheitert, sagen manche, und doch sind sie Brüder, Kinder Abrahams und Lots, beide, Menschenbrüder. Wir sind doch Brüder, sagt Abraham. Ein Zusammenleben mit Lot scheint nicht mehr möglich. Und bevor der Konflikt eskaliert, wie bei den Brüdern Kain und Abel, schlägt Abraham die Trennung vor. Lot darf frei wählen. Abraham wird das Land nehmen, das Lot nicht wählt. Das ist weise, souverän und großzügig. Leider sind wir Menschen im politischen Raum nicht immer so. Lot also prüft wortlos das Angebot. Er sieht die ganze Gegend am Jordan und ihre Vorteile, dass sie wasserreich war und damit schön und wertvoll für das Leben. Sie erinnert ihn sogar an das Paradies, den Garten Gottes im Osten und an Ägypten, auch das ein Sehnsuchtsort für Nomaden. Lot wählt die bessere Option und Abraham ist zufrieden. Er wird im Lande Kanaan wohnen. Gemeint ist hier wohl die Ebene zwischen dem Mittelmeer und dem Gebirge Juda. Die genauen Grenzen verschwimmen, sie bleiben fließend. Das war für Nomaden kein Problem, für moderne Territorialstaaten schon. Auch für sie geht es um Wasservorräte und um Sehnsuchtsorte. Wir hören, dass Lot mit seinen Zelten bis nach Sodom und Gomorra zieht. Am Westufer des Toten Meeres gelegen, aber auch dort bleiben die Konflikte nicht aus. Kein Streit um Land mehr, aber sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungsfantasien, Fremdenfeindlichkeit. Lot kommt aus den Konflikten nicht heraus, solange die Bibel von ihm erzählt. Hat er sich mit seiner Wahl nicht aussöhnen können? Ist er im Grunde doch der gehorsame Sohn geblieben, der er mal war? Ich glaube, es ist ganz einfach so. Es gibt für Lot kein richtiges Leben im Falschen. Denn die Leute von Sodom waren böse und sündigten schwer gegen den Herrn. So schließt die Geschichte. Aber so endet sie nicht. Wenige Kapitel später rettet Abraham mit militärischer Gewalt seinen Neffen Lot aus einer Geiselhaft, in die er geraten war. Sodom ist heute von der Landkarte verschwunden, geografisch und politisch. Aber auch Kanaan hat geopolitisch aufgehört zu existieren. Es folgten die Phönizier, die Kleinkönigtümer Israel und Juda, nur 80 Jahre lang übrigens in einem gemeinsamen Staat vereint. Dann die assyrische, die babylonische, die persische und schließlich die seleukidische Herrschaft. Rom besetzte das Land, zerteilte es in Provinzen und Klientelkönigtümer und vertrieb im Jahr 71 die Juden. Endgültig, wie Rom meinte. Nach der römischen Reichsteilung fiel das Land dann an die oströmischen Kaiser. Und mit dem Niedergang Ostroms stritten Kreuzfahrer und Sarazenen um die Herrschaft im Land. Dann schließlich das Osmanische Reich. Nach dessen Zusammenbruch übernahm Großbritannien als Mandatsmacht des Völkerbundes die Regierungsgewalt in der Region, bis 1948 die Briten sich zurückzogen und der Staat Israel ausgerufen wurde. 1988 erfolgte die Gründung des Staates Palästina, der allerdings schon 2007 wieder zerfiel. Ich traue mich kaum, es zu sagen. Ich habe die problematischen Seiten dieses Satzes sehr wohl im Sinn. Ich sage ihn trotzdem noch einmal. Wir sind doch Brüder. Und rufe damit einen gemeinsamen Vater auf, Abraham, den Stammvater, von dem Juden, Christen und Muslime sich herleiten. Der Weise, souverän und großzügig war. Und mit ihm tritt noch ein anderer Vater auf den Plan, dessen Kinder wir alle sind. Der himmlische Vater, den Jesus Abba nannte und der uns ganz ohne moralischen Unterton zusagt: Es ist immer Streit, aber es soll kein Streit sein. Denn ihr seid Geschwister. Und der Friede Gottes, der unsere Möglichkeiten zu denken und zu handeln so offensichtlich übersteigt, bewahre dieses unser Denken und Handeln in Jesus Christus. Amen.